Am 24. Juni kamen Vertreter des Forums, der Kirche, der Verwaltung, des Bildungswesens und des Deutschen Konsulats in Hermannstadt zusammen, um einen großen Schriftsteller zu ehren. Der deutsche Botschafter Kurt Mayer-Kluth überreichte im feierlichen Rahmen dem bekannten rumänendeutschen Schriftsteller Eginald Schlattner das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Das Verdienstkreuz wurde Herrn Schlattner von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Anerkennung und Würdigung von dessen lebenslangen Engagements für die Förderung europäischer Werte, Toleranz und interethnischen Respekts verliehen. Der deutsche Botschafter Kurt Mayer-Kluth unterstrich, man ehre eine große rumänische Persönlichkeit aus dem Kreise der deutschen Minderheit. Als Pfarrer und Seelsorger habe er sich nicht nur unermüdlich für arme, entrechtete und andere Minderheiten, besonders die Roma, eingesetzt. Als Autor habe er zudem couragiert den Umgang mit historischer Wahrheit, Verantwortung und Schuld ins Zentrum seiner literarischen Schöpfung und autobiografischen Aufarbeitung gestellt.
In der offiziellen Begründung des Ordensvorschlags, die dem Bundespräsidenten vorgelegen hat, heißt es an hervorgehobener Stelle: Mit Eginald Schlattner möchten wir eine große Persönlichkeit Rumäniens aus dem Kulturkreis der deutschen Minderheit für sein Werk und Wirken ehren. Beide, Werk und Wirken Eginald Schlattners, Siebenbürger Sachse, 1933 in Arad geboren, stehen in ihrer umfassenden Botschaft sinnbildlich für Toleranz und gegenseitigen Respekt zwischen den Kulturen und Ethnien des Landes, für Zivilcourage, Prinzipientreue und unermüdliches Eintreten für europäische Werte und historische Wahrheit. Dieser Charakter wird in meinen Augen in allen drei großen Wirkungskreisen Schlattners, die ich ausgemacht habe, deutlich. Zunächst dem Wirkungskreis des Schriftstellers, der das gerade in abstrakten Begriffen Gesagte immer wieder erzählerisch und autobiografisch aufbereitet und prägnant auf den Punkt gebracht hat. Etwa in seinem letzten großen Buch Wasserzeichen von 2018. Ich zitiere daraus: Wir sind die einzigen östlichen Deutschen, die als Volksgruppe nicht vertrieben worden sind. Wir hätten noch weitere Jahrhunderte hier schiedlich, friedlich mit den anderen 19 Völkerschaften Himmel und Erde teilen können. Man legt sich nicht dauernd in den Armen und fällt sich nicht jeden Tag um den Hals. Aber man achtet jeden in seiner Andersartigkeit von Sprache, Brauch und Glauben. Dieser andere im Zungenschlag gehört zu meiner Selbstverortung dazu. Seine mir gebieterische zugesprochene Bestätigung als Siebenbürger Sachse, als Deutscher. Erst indem der andere dazugehört, bin ich, was ich bin. Ende des Zitats. Schöner, einprägsamer, europäischer kann man die plurikulturelle Vielfalt Rumäniens gerade hier nicht beschreiben. Noch poetisch komprimierter formuliert Schlattner an anderer Stelle im gleichen Buch mit Blick auf das so leidgetränkte letzte Jahrhundert. Ich zitiere: Tränen flossen in vielen Sprachen. Ende des Zitats. Und auch das bekannte Lebensmotto Schlattners, der seit 4 Jahrzehnten auf dem Kirchhof von Rothberg lebt, klingt durch diese Zeilen schon hindurch. Verlasse den Ort des Leidens nicht, sondern handle, dass die Leiden den Ort verlassen. Dies leitet über, meine Damen und Herren, zum Wirkungskreis des Pfarrers und Seelsorgers, der sich unermüdlich für sozial Schwache und Benachteiligte einsetzt und auch dies nicht abstrakt, sondern immer ganz konkret, etwa als Gefängnisseelsorger oder auch als schützende Hand über die kleine Roma-Gemeinde von Rothberg. Für diese hat er auch dann die Sonntagspredigt gehalten, wenn nur 3 Kinder aus dem Dorf daran teilnahmen. Und selbst vor ganz leerer Kirche hat er, sofern bei einigermaßen guter Gesundheit, die Andacht nie ausfallen lassen. Immer in dem Bewusstsein, dass vieles im Leben unklar sein mag, eines für ihn aber nicht, dass nämlich sein Gott ihn genau dort und nur dort haben will. Und schließlich drittens, das Wirken als Homo Politicus. Aus tiefer moralischer Überzeugung und vor dem Hintergrund dessen, was er bereits als sehr junger Mensch in der Zeit des Kommunismus in Rumänien am eigenen Leibe erfuhr. Ich spreche hier von dem immer wiederkehrenden Leitmotiv, das Eginald Schlattners Leben und Schreiben in vielen Facetten durchzieht. Die Frage des Umgangs mit Verantwortung und Schuld, auch der eigenen Schuld. Und auch dies kann man wieder nicht besser sagen, als es Schlattner selbst zu Papier gebracht hat. Und ein weiteres Zitat: Übergroß wird die Frage der Schuld, Schuld mit den Augen Gottes gesehen. Schuld anderer, was andere mir angetan haben, bitte, jeder ist sich selbst der Beste. Damit ist man rasch zur Hand. Aber bedrängend ist, an wem ich schuldig geworden bin. Über den anderen Gericht zu sitzen, da ist jeder die Gerechtigkeit in Person. Aber mit der eigenen Vergangenheit ins Gericht gehen, da wird man kleinlaut. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, Aufarbeitung der Vergangenheit nach Holocaust und anderen Gräueltaten begangen von Deutschen an Menschen und ganzen Völkern in der Zeit des Nationalsozialismus ist ein Grundpfeiler deutschen Selbstverständnisses geworden. Nicht auf Anhieb, wie wir wissen, nicht ohne Mühen, nie ohne Brüche und auch nie abgeschlossen, leider immer wieder, auch heute, von Unbelehrbaren in Frage gestellt. An ihr muss beharrlich weitergearbeitet werden, um die Lehren der Vergangenheit immer erneut ins Bewusstsein zu heben, damit sich die Vergehen nicht wiederholen. Und eine eben solche schonungslose Aufarbeitung der Vergangenheit vor dem Hintergrund seiner eigenen Vita zieht sich nach meinem Dafürhalten als ein roter Faden durch Werk und Wirken Eginald Schlattners. Dafür steht er mit allem, was er ist und tut, als Mensch im allgemeinen Sinne Pfarrer, Seelsorger und Schriftsteller, mit großen Romanen vom geköpften Hahn über die roten Handschuhe bis zu jenen von mir jetzt schon mehrfach zitierten Wasserzeichen, ergänzt durch viele Erzählungen, kleinere Schriften, öffentliche Stellungnahmen, Interviews, wo er, wie ich finde, bisweilen zu seiner besten Form aufläuft, im direkten Gespräch, Auge in Auge mit dem Gesprächspartner. Nein, kleinlaut war er nie. Und dies nun schon ein ziemlich langes und bewegtes Leben lang, für dessen sichtbare Zeugnisse, lieber Eginald Schlattner, wir einfach nur dankbar sind und für das wir ihm vor allem, da werden wir alle einstimmen, weiterhin gute Gesundheit und Schaffenskraft wünschen. Für dieses, frei zitiert nach Johann Wolfgang von Goethe im Faust II, immer strebende Bemühen, können wir zwar keine Erlösung anbieten, wer kann das schon in der weltlichen Sphäre, aber wir können hoffentlich ein weithin sicht- und hörbares Zeichen setzen, wie wir die Lebensleistung dieses sehr besonderen Menschen, dieser sehr besonderen Persönlichkeit, seine Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen und unsere gemeinsamen europäischen Werte beurteilen. Und genau dies hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getan, als er Eginald Schlattner das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verlieh.
Im Anschluss an seiner Würdigungsrede überreichte der deutsche Botschafter dem Schriftsteller Eginald Schlattner das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Diese hohe Auszeichnung sei mehr als eine formelle Ehrung und artige Huldigung einer Person, unterstrich Eginald Schlattner in seiner Dankesrede.
Allein schon die Titulierung dieses Ordens verpflichtet zu ehrerbietiger Nachdenklichkeit. Schwerwiegend heißt es, das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Was im Rumänischen noch gewichtiger klingt, Crucea de Merit an Rang de Cavalier a Ordinului de Merit al Republicii Federale Germania. Dazu aber wird dieser erlesene Orden zuerkannt einem Namen und einer Person, mit einer bekannt kontroversen Biografie. Das bin ich. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich meine, dass diese Ehrenerweisung am Ende einer langwährenden Biografie nicht nur die sporadischen Meriten des Erwählten benennt, sondern die Lebensgeschichte als Ganzes begeht, das Geschehene in seinem Widerspruch ermisst. Gewiss haben sich die abwägenden Begutachter nicht allein am Gelungenen meiner Biografie orientiert, an Erfolg, an Großtaten, sondern mit im Auge behalten, das Verfehlte, Irrtümer, die Schuld, wie das der Herr Botschafter auch durch Zitate, die mich sehr verwundert haben, dass sie von mir stammen, belegt hat. Damit beinhaltet diese hohe Auszeichnung mehr für mich und auch für alle anderen als eine formelle Ehrung und artige Huldigung einer Person. Theologisch gesehen geschieht das, was der Gottesforscher Paul Tillich anmahnt, als tägliche Übung, die Transzendierung jeglichen Tatbestands hin in die Dimension der Tiefe, wo er meint, dass Gott zu suchen sei, in der Dimension der Tiefe. Umstrittene Lebensstationen waren es, die dann letzten Endes doch zu dieser elitären Distinktion geführt haben. Verortet am Begriff, was ich herauslesen konnte, vorher und was ich hier bestätigt habe, in Breite, Tiefe und Länge, verortet am Begriff der Toleranz, im Sinne wohl von Zuwendung im Teilen. Toleranz als Mitteilen, Verteilen, Aufteilen, Beteiligen, Teilnehmen und Teilhaben. Hingeboren in eine sächsische Familie bürgerlicher Obhut der 30er Jahre, Muttersprache Deutsch, wurde früh gewarnt, mit Gassenkindern macht man sich nicht gemein oder das ist kein Umgang für dich oder dann gab es eine Verengung auf das Rheindeutsche. Der braune Ahnenpass mit Hakenkreuz geschieht 1943, als der 10-jährige Jungvolkjunge im Braunhemd den Eid auf den Führer in Berlin ablegt. Dieser Eid hielt mich fest über Jahre. Noch mit 19, bereits kommunistische Volksrepublik, ackerte ich Alfred Rosenbergs Mythos des 19. Jahrhunderts durch die sogenannte Nazi-Bibel. Zu einer Tornüre kam es 1953, als Bischofsvikar Alfred Herrmann mit dem Übernamen damals Roter Bischof mich den ruhelosen Studenten von der Begehbarkeit des Kommunismus überzeugt hat. Muster einer universellen sozialen Gerechtigkeit, sanktioniert von Gott eigenhändig. Ein faszinierendes Weltprojekt tat sich auf unter dem Siegel »Kein Mensch hungere, kein Kind weine vor Kälte in dieser Welt«. Nicht wie die Großmutter angemahnt hatte, »Alle Tränen trocknest du nicht, trockne eine«. Nein, man war auf und dran, alle Tränen sollten gestillt werden. Dafür galt es, die mehr als 300 deutschen Studenten in Klausenburg zu gewinnen. Es ging nicht um die Zukunft des Sozialismus weltweit, der war besiegelt wissenschaftlich durch den ehernen Gang der Geschichte. Es ging um unsere Zukunft im Sozialismus der rumänischen Volksrepublik. Immerhin waren wir damals knapp 400.000 Deutsche in dem damaligen Rumänien auf dem Weg zum Kommunismus. An der Spitze dieser Deutschen wähnten wir Siebenbürger Sachsen uns. Seit Jahrhunderten geeicht als Kollektiv gemeinnütziger Erfahrungen. So kühne Gedanken wurden damals in Klausenburg erwogen, vor 57. Auszuwandern, erschrecken Sie nicht, als Gesamtheit. Die Siebenbürger Sachsen wandern wieder aus. Aber wohin? Nach Sibirien, um dort eine siebenbürgisch-autonome Sowjetrepublik zu gründen. Auszuwandern nach Sibirien, um dort dann als Siebenbürger Sachsen eine Sowjetrepublik autonomen Zuschnittes zu gründen. Als mich die Securitate am 28. Dezember 1957 im Rektorat der Klausenburger Universität als Student der Hydrologie festnahm, hatte ich die Dokumente bei mir, um mich in die Kommunistische Partei einzuschreiben. Das Parteibüro war geschlossen. 2 Jahre und 2 Tage verbrachte ich bei der Securitate in Haft, in einer 7 Quadratmeter Zelle, ohne Hofgang, nie. Keine einzige Nachricht von draußen, doch Gottlob, selten allein, es war die Zeit der Massenverhaftungen. Es ist dort der Ort an der Grenze, ein Ort, wo jedes Wort ein Wort zu viel ist, Emilian Cioran, und einen in Schuld zu verstricken droht. Dieses Wort zu viel, es fiel. Ob es vermieden hätte werden können, eine Frage, die einen umtreibt. Doch Schuld ist schwierig zu quantifizieren. Was jedoch benannt werden kann und gesühnt werden sollte, das ist das Leid, das man anderen zugefügt hat. Dieser Zeitraum der Haft, wo es keine begehbaren Wege gab, ist niedergelegt mit radikaler Redlichkeit im Roman »Rote Handschuhe«. Dort, in gegitterter Einsamkeit, legte ich ein Gelübde ab, dass, wenn Gott mich riefe, ich diesmal Folge leisten würde. Doch Gott rief nicht am zweiten Tag, wie ich erhofft hatte. Erst 15 Jahre später geschah das Verstörende. Aber so, dass ich übermannt meinen Beruf als Ingenieur aufgab und folgte. Ich war 40. Seit 1978 bin ich Pfarrer in Rothberg, Mons Rubens, Roschia, Vereshmort. Das Erste, was ich tat, ich ließ das Dorf wissen, im Pfarrhof offene Türe für alle. Dann ging ich zu den Menschenkindern in den Lehmhütten am Bach, den überwiegend vielen noch heute dort. Deren Sprache des Herzens hatte ich verinnerlicht, als Lohnarbeiter in der Ziegelbrennerei in Fogarasch, wo ich nach der Entlassung malochen musste. Sie, die braunen Burschen und die dunkeläugigen Mädchen, sprangen mir bei, als meine Hände elend versagten. 43 Jahre, die Hälfte meines statistischen Lebens, habe ich in Rothberg gelebt. Hier habe ich mir die Grablege ausgesucht. Und dann schließlich nach dem Sturz der Diktatur Dezember 89 trug sich noch eines der letzten desolaten Ereignisse zu, einschneidend und nachhaltig. In einem einzigen Sommer haben die Siebenbürger Sachsen sich nach geschlagenen 850 Jahren für immer aus der Geschichte verabschiedet. Seit damals leer gebetete Bänke. Doch die, die wir geblieben sind, wir verweilen nicht auf einer wüsten Insel. Noch zwei sind in Rothberg zu begraben, einer bin ich. Um uns sind Christenmenschen uns zugeneigt, wenn auch andere Zunge und anderer Gebet. Was weiter, wie weiter, das war die Frage damals. Was Gott von mir will, weiß ich selten, aber was Gott von mir nicht will, das oft. Diesmal, dass auch ich weggehe, das nicht. Ich hielt mich an den Leitspruch seit eh und je. Man verlasse den Ort des Leidens nicht, sondern handle so, dass die Leiden den Ort verlassen. 14 geschlagene Jahre bis Ostern 2016 hielt ich Sonntag für Sonntag vor leeren Bänken getreulich Gottesdienst mit Singen und Sagen und Segnen. Und plötzlich waren Hörer da. Wahrscheinlich hat es Gott gelangweilt, immer nur mich dort zu sehen. In der leeren Kirche verwöhnt war er 800 Jahre ja mit Publikum. Und so wie verheißen in der Bibel, sie werden kommen zum Hause des Herrn aus allen Windrichtungen. Das geschah und ist heute noch so. Unser Bischof schneite einmal herein und siehe da, ich war nicht allein in der Kirche, sondern war umgeben von sonderbaren Hörern und Gläubigen. Sogar solche Widerspiele tragen sich in der Kirche zu. Die Menschenkinder vom Bach und der europäische Hochadel mit klingenden Namen, alle miteinander in der Kirche und nachher bei der Agape. Und dann als Gefängnispfarrer seit 1991 hatte ich über Jahrzehnte landesweit eine stabile Gemeinde. Und noch etwas sei gesagt. Am Ende der Biografie bietet sich an, demütig einzusehen, was die Großmutter als Ansichtskarte dem 18-Jährigen seinerzeit zusandte. Es war ein Schattenriss mit einer Frauengestalt, in deren erhobene Hand wie in einen Kelch eine schwarze Träne fällt. Mit diesem Spruch, alle Tränen trocknest du nicht, trockne eine, nunmehr. Heute ist man genug demütig, man trockne die eine Träne, die einem über den Weg rollt. Die Würdigung zur Stunde gilt einer Biografie, die sich statistisch dem Ende zuneigt. Doch ausgesprochen vom obersten Gremium der Bundesrepublik Deutschland erfüllt diese Ordensverleihung für den Bedachten, das bin ich, eine transzendente Mission. Es erweist sich, dass durch die allerhöchste Unterschrift des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue, dass viele an umstrittenen und fraglichen in dieser Biografie aufgehoben worden ist, im hegelischen Sinne, in hegelischer Manier in englische Diktion oder schlichter wie etwa Konrad Adenauer befindet. Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren liebenswürdigen Tag hat.
Mit Ignaz Schlattner wurde in Hermannstadt eine herausragende Persönlichkeit der Siebenbürger Sachsen geehrt. Ob als Pfarrer, Gefängnisseelsorger oder Schriftsteller hat er Großartiges geleistet, auch wenn er zeitweise für Kontroversen gesorgt hat. Seine bisher erschienenen Romane behandeln in autobiografisch angelehnter Art das Leben der Rumäniendeutschen, besonders aber der Siebenbürger Sachsen im 20. Jahrhundert. Die Werke sind von teils skurrilen Gegebenheiten und Wandlungen der Figuren gekennzeichnet und werden vom überregionalen Feuilleton hoch gelobt.